Sprüche 13, Vers 1. Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters. Ein Spötter hört nicht einmal aufs Schelten. Lässt du dir etwas sagen? Oder gehen Ermahnungen zum einen Ohr hinein und beim anderen Ohr wieder heraus? Lieber Mensch, du kannst nur weise werden, wenn du auf Gottes Stimme in seinem Wort hörst. Eltern sollten Repräsentanten Gottes für ihre Kinder sein. Sie geben den Kindern ihre Weisheit und Lebenserfahrung weiter. Deshalb sollten Kinder auch auf den Rat der Eltern hören. Denn es ist eine einfache Wahrheit, die Eltern sind einfach älter als die Kinder. Oder gibt es da auch Ausnahmen? Das glaube ich nicht. Also von daher, soweit wir noch Eltern haben, selbst wenn die Eltern nicht gläubig sind, aber sie haben einfach mehr Lebenserfahrung. Und wenn es natürlich Eltern sind, die im Wort Gottes verankert sind, dann, ihr Kinder, hört auf eure Eltern. Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters. Ein Spötter hört nicht einmal auf Schelten. Ja, manchmal müssen Eltern auch streng sein und ermahnen, um Kinder vor falschen Wegen zu bewahren oder sie zurückzuholen von falschen Wegen. Das ist nicht immer angenehm, aber gesegnet ist der Mensch, der auch auf Ermahnung hört und sein Herz nicht verstockt. Werden Kinder auf die Eltern hören? Und für die Eltern gilt, ihr Eltern seid gottesfürchtig, lernt Weisheit von Gott, vor allem aus seinem heiligen Wort, damit ihr eure Kinder in Glaube und Gehorsam erziehen könnt. Denn jeder von uns braucht Ermahnung und Wegweisung von einem, der über uns steht. Und der Allerhöchste, das ist Gott, unser Herr. Und er hat uns sein Wort gegeben, in dem wir in allen Fragen Orientierung bekommen können. Das waren einige Gedanken zu Vers 1. Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters, ein Spötter wird nicht einmal aufschelten. Ein solcher Mensch verstockt sein Herz und wird dadurch zu Fall kommen. Wir gehen weiter zu Vers 2. Von der Frucht seines Mundes nährt sich einer mit Gutem. Die Seele der Treulosen aber nährt sich mit Gewalttat. Es gibt Redner, die leben von ihren Vorträgen, im wörtlichen Sinne von der Frucht ihres Mundes. Auch Prediger gibt es, die bezahlt werden. Es ist Predigern, es ist Verkündigern des Wortes Gottes nicht verboten, auch ein Honorar oder Belohnung für ihre Predigten zu nehmen. Das steht ganz klar in der Bibel, wo der Apostel Paulus schreibt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden, so übersetzt Luther in seiner drastischen Sprache. Aber es gibt auch viele Brüder, die ehrenamtlich predigen. Also es muss nicht unbedingt sein, aber es ist auch nicht verboten. Die Frucht des Mundes, die praktisch dazu führt, dass sich einer davon nährt, heißt es hier. Aber vor allem geht es um die geistliche Frucht, von der wir uns nähren, indem wir im Wort Gottes verankert sind und diese geistliche Frucht weitergeben. Wie wunderbar, wenn Menschen durch eine bibeltreue Predigt sich bekehren und im Glauben gestärkt werden. Und das wird gute Frucht sein. Die Gottlosen dagegen haben nur Gewalt und Abartiges im Sinn und davon kann keiner satt werden. So steht es hier, die Seele der Treulosen aber nährt sich mit Gewalttat. Ihr seht, es ist immer dieser Gegensatz, ja, zwischen dem Gottesfürchtigen und dem Gottlosen im Buch der Sprüche. Dazwischen gibt es nichts. Entweder oder. Dann Vers 3. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber immer seine Lippen aufsperrt, tut's zu seinem Unglück. Wir haben wieder die Zungenzünden. Es kommt häufig vor im Buch der Sprüche und auch sonst in der Bibel, weil das sicherlich ein Gebiet ist, wo wir am häufigsten in der Gefahr stehen, zu sündigen. Sündige Worte beflecken die Seele. Und deshalb gilt immer wieder uns die Ermahnung, achte auf deine Zunge. Bitte Gott um Kontrolle deines Redens. Sei wachsam, was du sagst. Deine Worte sollen der Erbauung anderer dienen, der geistlichen Stärkung, der Ermutigung und nicht, dass man sie niederreißt und kaputt macht und noch eins draufschlägt. Es sollen Worte des Trostes sein, Worte der Glaubensstärkung. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber unbedacht herausplappert, der sündigt mit vielen Worten. Und wenn er es überhaupt erkennt, sollte er darüber Buße tun und die Menschen, die er verletzt hat, um Vergebung bitten. Tust du das, wenn dir bewusst wird, dass du Falsches gesagt hast? Andere um Vergebung bitten? Es ist immer wieder ein gutes Zeichen, wenn man das erkennt und auch sich so demütigt, dass man wirklich anruft oder jemand besucht und sagt, du, was ich da gesagt habe, war nicht in Ordnung, bitte vergib mir. Vers 4. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts. Die Seele der Fleißigen aber wird reichlich gesättigt. Hier haben wir wieder den Gegensatz zwischen Fleiß und Faulheit, auch ein häufiges Thema im Buch der Sprüche. Wer faul ist, will genauso viel haben wie der Fleißige. Das auch schon erlebt? Wer faul ist, will genauso viel haben wie der Fleißige. Er meint, es fliegt ihm einfach so zu, auch wenn er nichts tut. Er lässt andere für sich arbeiten. Und ich will es niemand zu nahe treten, aber das Hotel Mama ist ein Symptom unserer Zeit. Wir haben unseren Kindern gesagt, wenn sie aus der Schule sind, volljährig sind, dann müssen sie auch selber Geld verdienen und es funktioniert auch, Gott sei Dank. Es kann nicht sein, dass jemand einfach sagt, ich arbeite nichts, ich wohne einfach nur zu Hause, da werde ich ja versorgt. Es gibt natürlich Menschen, die können nicht arbeiten, die sind krank. Das ist immer die Ausnahme, die wir im Hinterkopf behalten. Aber wer arbeiten kann und nicht will, über den heißt es, der soll auch nicht essen. Das ist die Bibel ganz knallhart. Ja. Gott sei Dank haben wir Sozialversorgung für Menschen, die nicht arbeiten können. Aber wer nicht arbeiten will und Arbeit finden könnte und dann einfach faul ist, darauf liegt kein Segen des Herrn. Nein, wir sollen fleißige Diener des Herrn sein, fleißige Arbeiter, Vorbilder auch in unserem Berufsalltag, sodass andere uns als Brief Christi erkennen und nicht als Schande im Betrieb, der jede Minute nutzt, um herumzutrödeln und sich mit irgendwas abzulenken. Das ist ja heute sehr groß die Gefahr mit den modernen Medien. Und das ist ein ganz schlechtes Beispiel, wenn man da an irgendeinem Handy hängt oder ähnliches. Hotel Mama ist ein Symptom unserer Zeit. Man schafft nie den Absprung in das eigene Leben, aber darauf ruht kein Segen. Jeder in einer Familie, ob groß oder klein, ob jung oder alt, soll und kann nach seinen Kräften mithelfen, dass es allen gut geht. Das ist wunderbar, wenn es in einer Familie funktioniert, in einer Gemeinde funktioniert, dass nicht nur Einzelne alles tun müssen und die anderen sich einfach passiv ausruhen. Und auch in einer Firma, in einer Arbeit, dass alle zusammentragen. Vorbilder werden uns genannt in der Bibel, auch im Buch der Sprüche, die Ameisen, auch die Bienen und überhaupt die ganzen Völker, auch in der Natur. Ich rede jetzt von Tiervölkern, die Gott geschaffen hat, wo es fleißig zugeht. Die wissen, was sie zu tun haben und jeder trägt zum Bestehen des Staates bei. So soll es auch in einem Staat sein, dass jeder seinen Teil beiträgt, damit das Gemeinwesen, das heißt der Gemeinwesen, funktioniert. Und ich denke, es geht uns auch so, wenn wir keine Arbeit haben und wir könnten arbeiten. Es geht uns da nicht gut. Man kommt sich unnütz vor und man möchte eigentlich was tun, immer nur rumhängen. Ja, das ist unbefriedigend. Also ich kann so zum Beispiel nicht leben. Und auch Rentner, für die ist es oft schwer, wenn sie plötzlich aus dem Arbeitsleben kommen. Aber auch da hat Gott Aufgaben bereit. Auch da kann man etwas tun für andere. Also jeder kann nach Kräften mithelfen, dass es allen gut geht. Es gibt dann eine Sättigung mit Gutem als Lohn des Fleißes. Und zu jeder Arbeit, die getan werden muss, schenkt Gott auch die notwendige Kraft. Soweit, man könnte noch viel mehr sagen zu Vers 4. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts. Die Seele der Fleißigen aber wird reichlich gesättigt. Vers 5. Der Gerechte hasst Lügenrede, aber der Gottlose handelt schändlich und schmählich. Geht es dir auch so? Du ekelst dich vor Lügen. Du magst es gar nicht, wenn du angelogen wirst. Und man merkt es manchmal sehr schnell, manchmal auch erst später. Bist du schon mal angelogen worden? Hat man kein gutes Gefühl dabei. Man fühlt sich betrogen. Man denkt, warum tut der Mensch mir das an? Also, ich denke, jeder Mensch verabscheut es, wenn er angelogen wird. Aber man muss sich auch fragen, sind deine, sind meine eigenen Worte immer zutreffend? Sage ich die Wahrheit? Oder vielleicht lüge ich ja nicht direkt, aber vielleicht übertreibe ich einfach nur. Ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, das und jenes ist auch nicht korrekt, auch wenn das vielleicht ist nicht so eine gravierende Lüge ist, einfach eine Übertreibung. Aber wir sollen auch nicht übertreiben oder uns selber rühmen, so großartig wie ich alles kann. Oder ja, ich würde das viel besser machen. Lauter solche Übertreibungen, sich besser machen als andere, sind auch schon Lügen. Oder auch, wenn man nur die halbe Wahrheit sagt. Besonders gefährlich, solche Teilwahrheiten. Das ist ja auch das Wesen der Verführung. Verführung, auch im geistlichen Bereich, ist immer eine Mischung aus Wahrheit und Lüge. Das ist gefährlich. Immer so, auch bei Sekten, da ist immer so ein Körnchen Wahrheit. Und dann aber diese massive Lüge des Teufels, mit dem er Menschen verführt. Auch bei Horoskopen, im Aberglauben, immer so ein bisschen Wahrheit drin und dann aber der Pferdefuß der Lüge. Nicht die halbe Wahrheit, sondern die ganze Wahrheit sagen. Wenn man natürlich Menschen die ganze Wahrheit zumutet, muss man es aber auch so taktvoll sagen, dass der Mensch nicht drunter kaputt geht. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand zum Arzt kommt und erfährt, dass er Krebs hat, man sollte es dem Menschen durchaus schonend beibringen. Und ja, also, so dass es auch ertragen kann und ihm auch Hilfe zuteil werden lassen. Weitere Frage, antwortest du ehrlich, wenn man dich etwas fragt? Es gibt natürlich Ausnahmen. Das ist ein schwieriges Thema, wenn jemand fragt, hast du Juden versteckt und die wollen die umbringen? Ja, das sind dann solche Grenzbereiche. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Oder wenn man über die Grenze fährt mit Bibeln und das ist verboten, habt ihr da Bibeln im Auto? Man kann sagen, schauen Sie doch nach, ja, sonst hat man nicht direkt gelogen. Das sind aber wirklich Grenzbereiche, darauf kann man sich nicht berufen, dass man sagt, ich darf lügen. Ja. Grundsätzlich sollen wir ehrlich die Wahrheit sagen. Bei einem Christen ist es immer schwierig, wenn er nicht die Wahrheit sagen würde und zu solchen Notlügen greift, wie die Hebammen zur Zeit Pharaos. Da gibt es sogar ein biblisches Beispiel. Aber die waren gesegnet, weil sie die Kinder eben nicht der Tötung ausgeliefert hatten, gesagt haben, die hebräischen Frauen haben immer schon geboren, bis wir kommen. Nun, ob das immer so gestimmt hat, wissen wir nicht, vielleicht war es tatsächlich so. Aber auf jeden Fall, die wollten die Kinder nicht töten und haben dem Pharao das so gesagt. Aber wir sollen grundsätzlich ehrlich sein. Das andere sind wirklich marginale Ausnahmen. Der Gottlose dagegen, der kein Christ ist, der fühlt sich in Lüge und Betrug wohl. Ich staune manchmal, wie oft man angelogen wird von Menschen in der Welt. Denen macht das gar nichts aus. Da bestellt man eine Firma, ja, da kommen sie und kommen nicht. Ein halbes Jahr kann sie es hinziehen. Immer wieder Versprechungen, die dann doch nicht eingehalten werden. Und viele andere Dinge. Und das Gewissen stumpft immer mehr ab, wenn man immer wieder was verspricht und nicht hält. Und das ist eine Schande. Bei Christen sollte das nicht sein. Wenn wir das sagen, sollen wir es auch ausführen. Und wenn wir es nicht ausführen können, dann gleich sagen, ich schaffe das nicht. Wenn jemand noch kein Kind Gottes ist und von der Lüge gefangen ist und damit auch von Satan, denn Satan ist der Vater der Lüge, dann gilt es, liebe Seele, kehre vom gottlosen Weg um, komm zu Jesus, der die Wahrheit ist. Soweit einige kurze Gedanken zu Vers 5. Der Gerechte hasst Lügenrede, aber der Gottlose handelt schändlich und schmählich. Gehen wir weiter zu Vers 6. Die Gerechtigkeit bewahrt den, der unsträflich wandelt, die Gottlosigkeit aber stürzt den Sünder ins Verderben. Das Thema haben wir schon oft gehabt. Breiter und schmaler Weg. Wandle auf dem schmalen Weg, dem Lamme nach, Jesus Christus. Lass dich nicht auf den breiten Weg des Verderbens führen. Denn es gilt, wer auf Gottes Weg wandelt, der wird vor dem Bösen bewahrt. Wer dagegen gottlos lebt, der stürzt ins Verderben. durch vielerlei Sünden, Unzucht, Drogensucht, Spielsucht, Habsucht und so weiter und so fort. Und wer gottlos lebt, der reißt durch sein schlechtes Vorbild auch andere Menschen ins Verderben, die dann seinem schlechten Beispiel folgen. Sei ein gutes Vorbild, dann wird der Herr Segen auf dein Leben legen. Soweit zu Vers 6. Jetzt Vers 7, da kommt ein ganz neuer Gedanke, den hatten wir bisher noch nicht bei den Auslegungen. Einer stellt sich reich und hat doch gar nichts, ein anderer stellt sich arm und besitzt doch viel. Ich habe da wirklich Beispiele vor Augen, die ich persönlich kannte. Zum Beispiel, da kommt eine Dame mit Perlen behängt per Taxi ins Café zum Tanz. Und jeder denkt, das ist eine Dame von Welt, vielleicht sogar eine Millionärin. Aber er ahnt schon, in Wirklichkeit ist es die Putzfrau von nebenan, die gerne die Millionärin spielt, so als reiche Dame auftritt. Ihr letztes Geld hier ausgibt, um so zu erscheinen, wie sie erscheinen möchte. Mehr Schein als Sein. Lüge. Zeitgleich kommt ein Mann in Blue Jeans und Turnschuhen in die Bank und zahlt 1 Million Euro auf sein Konto ein. Sieht keiner an ihm, dass er ein Millionär ist. Ja, die kleiden sich oft sehr einsam, damit man es nicht erkennt, wie viel Geld die da rumtragen. Ich habe solche Leute auch schon kennengelernt, siehst denen nicht an. Und der kommt ganz einfach gekleidet und zahlt hier Riesengeld auf sein Konto ein. Also der äußere Schein trügt und die Frage ist, schauen wir hinter die Fassade? Das ist ein Bild, wenn man anderen etwas vorspielt, sich anders gibt, als man ist. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Ja. Wie ist es bei dir und bei mir? Spielen wir den Menschen etwas anderes vor, als wir wirklich sind? Wollen wir größer scheinen, schöner scheinen, Thema Make-up, Schminke und so weiter, sich behängen mit allen möglichen Sachen, um schöner auszusehen, vielleicht eine Perücke oder was auch immer. Oder stehen wir dazu, wie wir sind? Spielen wir anderen etwas vor oder sind wir echt, einfach echt und ehrlich? Sind wir wir selbst oder wollen wir etwas jemand anders sein? Können wir uns so annehmen, wie Gott, der Herr, uns geschaffen hat? Oder wollen wir unser Wesen verändern? Wir haben das Problem ja heute ganz massiv hinein bis in die Geschlechtsumwandlungen, die sogar staatlich jetzt gefördert werden von rot-grünen Regierungen. So weit sind wir gekommen, dass man die Kinder in ihrer innersten Identität verunsichert, ein Verbrechen an den Kinderseelen. Die hinterfragen sich jetzt, bin ich wirklich ein Junge? War an sich immer ein Junge, aber jetzt plötzlich, vielleicht bin ich ja doch ein Mädchen. Also müsst ihr euch vorstellen, welche psychischen Schäden hier den Kinderseelen angetan werden, die ja noch nicht ihre Persönlichkeit so entwickelt haben, dass sie dieses böse Spiel durchschauen, ihre Identitätsveränderung. Und wenn man sich mal hat umoperieren lassen, kann man es, sobald ich mich auskenne, nicht mehr rückgängig machen. Wenn die Sachen wegoperiert sind, ob Männlein oder Weiblein, dann ist es weg, ja, kann es nicht mehr ankleben. Also, es ist sehr traurig, in welcher endzeitlichen Lage wir heute leben. Der Mensch will sich nicht mehr so annehmen, wie er ist. Zur Erinnerung, der Vers heißt ja, einer stellt sich reich und hat doch gar nichts, ein anderer stellt sich arm und besitzt doch viel. Hier geht es nächstes Mal um materiellen Schein, aber man kann das ja wirklich ausdehnen auf die gesamte Persönlichkeit. Bin ich so zufrieden, wie ich bin? Oder will ich mehr haben, mehr scheinen, anders scheinen, mich nicht so annehmen, wie der Herr mich möchte? Gott schaut hinter die Kulissen. Ihm können wir nichts vormachen. Und vor ihm sind wir alle arm und brauchen seine Hilfe Tag für Tag. Gehen wir weiter zu Vers 9. Noch 4 Verse. Dann könnt ihr auch gerne noch Fragen stellen nachher, nach dem Gebet. 8. Wie? Vers 8. Ah, Entschuldigung. Dankeschön. Ihr passt auf. Super. Ja, hätte ich jetzt direkt übersprungen. Vers 8. Genau, ein Reicher kann Lösegeld für sein Leben bezahlen, doch ein Armer wird gar nicht erst erpresst. Auch eine Weisheit, sehr realistisch. Das Leben des Reichen ist bedroht. Warum? Weil andere Geld von ihm wollen. Ganz einfach. Kinder von reichen Menschen werden manchmal sogar entführt, Kidnapping. Und dann wird hier Geld erpresst. Wir wollen 1 Million, dann geben wir dein Kind wieder raus. Ganz schlimm, wenn sowas passiert. Den Armen dagegen lässt man in Ruhe. Warum? Weil da einfach auch nichts zu holen ist. Es bringt nichts, wenn man den erpresst. Aber soll ich dir geben? Meine Schulden oder was? Ja. Und deshalb gilt, lieber arm sein und in Frieden leben, als reich sein und in ständiger Angst. Reichtum kann manchmal auch ein Segen sein, wenn ein Mensch durch ehrliche Arbeit etwas erwirtschaftet. Das haben wir auch im Buch der Sprüche immer wieder gehört. Aber der Herr Jesus sagt doch, wehe ihr Reichen, die ihr euch auf euren Reichtum verlässt. Die Motten werden die schönen Kleider zerfressen, der Rost kann die Metalle zerstören und die Diebe werden nachgraben und einbrechen und das holen, was ihr habt. Klammert euch nicht an diesem irdischen Besitz fest. Seid bereit, das loszulassen und mir nachzufolgen. Das hat der Herr Jesus etwa dem reichen Jüngling in sehr radikalerweise gesagt, weil der sein Herz an den Reichtum gehängt hatte. Der Zachäus dagegen, der hat nur einen Teil seines Reichtums abgegeben. Also sehen wir, der Herr Jesus ist ganz individuell auf diese Reichen eingegangen, so wie es jeder gebraucht hat, um wirklich umkehren zu können. Wichtig ist, hänge dein Herz nicht an das Irdische. Du darfst dich daran erfreuen. Solange wir auf der Erde sind, können wir natürlich auch einen gewissen Besitz haben. Müssen wir sogar. Wir müssen ja auch unsere Familie versorgen können. Aber nicht so, dass wir den Reichtum nur für uns anhäufen und das Herz daran hängen und die Armen vergessen. Und auch nicht so, dass wir nicht bereit sind, von dieser Erde zu gehen, weil wir so sehr an diesem Irdischen hängen. Ja, das Thema von Vers 8 war aber zunächst mal das Lösegeld. Der Reiche ist erpressbar, der Arme nicht. Und das hat also auch Vorteile, wenn man nicht so reich ist. Jetzt kommt Vers 9. Das Licht der Gerechten wird hell brennen, die Leuchte der Gottlosen aber wird erlöschen. Wer mit Gott lebt, strahlt Licht aus. Und zwar nicht sein eigenes Licht, sondern das Licht, das Gott uns schenkt. Jesus ist das Licht der Welt. Und wir Menschen, wenn wir Christen sind, sind kleine Reflektoren des Lichtes, das Christus ist. Man kann sich so vorstellen, jetzt, wenn man mal in die Schöpfung schaut, Christus wird verglichen mit der Sonne als Quelle des Lichts bei den Planeten hier. Und der Mond, den wir sehen von der Erde aus, der reflektiert das Licht der Sonne. Der Mond beleuchtet nachts hier unsere Erde. Und so ist auch bei uns. Wir Menschen reflektieren wie der Mond das Licht, das Christus als die Sonne uns sendet. Und deshalb nur Menschen, die Christus im Herzen haben, strahlen das wirkliche Licht aus. Gottlose Menschen, die haben auch Licht, viel Licht oft, sogar äußerlich mehr Licht als wir, weil bei denen ist so finster, dass sie alles hell machen müssen, um ihre Finsternis nicht zu bemerken. Ich kenne ein Beispiel, ich bin oft an Weihnachten durch die Siedlung gelaufen, in der Weihnachtszeit, und da ist mir so ein Garten aufgefallen, da war alles beleuchtet mit 1000 Kerzen und funkelnden Tieren und Weihnachtsmännern und alles. Und ich dachte, ah, die feiern aber Weihnachten mit Licht hier und so. Aber ich wusste, dass die eigentlich gar nicht gläubig sind. Und dann ein halbes Jahr später war da niemand mehr im Haus. Ja, ich hatte gehört, dass da Riesenstreit war und die Ehe auseinandergegangen ist und alles. Aber man hat hier so großartiges Licht aufgestellt, vielleicht so, um noch zu versuchen irgendwas. Aber das Licht des Lebens hat ihnen gefehlt, leider. Und so ist oft der Mensch ohne Gott. Er versucht äußerlich alles hier hell zu machen, aber im Herzen sieht es ganz dunkel aus. Viel besser ist es, wenn im Herzen bei uns es hell ist, indem der Herr in unserem Herz wohnt durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und viel besser, als wenn wir äußerlich da einen Schein erwecken, der gar nicht der Realität entspricht. Also gottlose Menschen, die haben viel künstliches Licht um sich, aber es ist nichts dahinter. Und wenn ihr gleißendes äußeres Licht verlischt, ist dahinter nichts als Finsternis. Das war kurz einige Gedanken zu Vers 9. Das Licht der Gerechten wird hell brennen, die Leuchte der Gottlosen aber wird erlöschen. Vers 10. Übermut bringt nichts als Streit. Aber wer sich beraten lässt, ist klug. Ich weiß alles besser, sagt der Übermütige. Habt ihr auch schon mal solche Menschen reden gehört? Unangenehm, ja, wenn man mit Besserwissern zu tun hat. Ein Besserwisser gibt nicht nach. Er ist selbstgerecht und weil er auch nicht bereit ist, zuzugeben, dass der andere vielleicht auch etwas weiß, kann sehr schnell Streit ausbrechen. Wie geht man mit Besserwissern um? Am besten gar keinen Umgang. Das ist auch meine Erfahrung. Ich kenne auch solche Leute. Weil es ist schwierig. Es ist einfach sehr schwierig. Das löst Streit aus. Wenn man Streit vermeiden will, entweder muss man dann sagen, du hast recht, aber das wäre auch eine Lüge, wenn ich eigentlich genau weiß, der meint zwar halt recht, aber eigentlich habe ich jetzt recht, aber objektiv gesehen wird der Mensch das nie zugeben, dass er den Punkt wirklich irrt und trotzdem alles besser wissen will. Aber ich kann ja auch irren, von daher bleibe ich auch schön bescheiden und schweige dann lieber und sage gar nichts. Ja, der Besserwisser, der meint, alles recht zu wissen und ist übermütig und das bringt nichts als Streit. Aber wer sich beraten lässt, ist klug. Der Kluge, der ist bereit, von anderen Menschen zu lernen. Sie anzuhören. Und deshalb gilt, freue dich doch am anderen, von dem du etwas lernen kannst. Mir geht es zum Beispiel so, wenn man Menschen kennenlernt, neue Menschen. Ich frage auch oft, was machst du so? Welche Arbeit machst du? Was kannst du? Und dann erzählt mir der, ach, ich bin zum Beispiel Schreiner, ich baue Schränke. Und dann frage ich, wie geht es? Also ich bin immer so wissbegierig, ich will dann lernen, wie das geht. Ich kann es zwar nicht nachmachen, ich habe auch meinen Beruf, aber das ist an sich ganz gut, dass man einfach von denkt, du kannst von jedem Menschen was lernen. Zum Beispiel könnte ich zum Beispiel Flöte spielen lernen oder von dir, wenn man Kinder unterrichtet. Und so hat jeder von uns so seine Gaben, natürlich noch mehr Gaben als das. Und so können wir einfach voneinander lernen. Und keiner kann alles wissen. Von daher dürfen wir auch unsere Gaben zusammentragen zum gemeinsamen Dienst und unser Wissen ergänzen, sodass wir voneinander lernen. Freust du dich am anderen oder willst du ihm immer überlegen sein und erzählst immer nur von dir und hörst gar nicht zu, was den anderen bewegt und was der zu sagen hätte? Ich erlebe es auch manchmal umgekehrt, dass uns Leute besuchen, die erzählen dauernd von sich und so und erzählen, aber die würden nicht einmal fragen, was machst du eigentlich? Ich hätte vielleicht auch was zu sagen, aber dann sage ich, okay, der Mensch ist sehr von sich überzeugt, ich höre halt zu. Aber es ist dann auch unangenehm. Also wenn man ein bisschen sensibel ist, ist es ja so sein, dass mal jeder von sich was sagt, dann der andere, so wie bei einer schönen Vorstellungsrunde, dass jeder zu Wort kommt. Und dass wir wirklich voneinander lernen. Freue dich am anderen, von dem du etwas lernen kannst, frage ihn und sei selber demütig und korrekturbereit. Der Tor schreit sein Wissen hinaus, haben wir schon gelesen, aber der Weise, der kann sich auch zurückhalten. Vers 10 war, Übermut bringt nichts als Streit, doch wer sich beraten lässt, ist klug. Jetzt noch zwei Verse für heute Abend. Vers 11. Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Hier geht es um hastig errafftes Gut oder schnell erworbenen Besitz, was man mühelos gewinnt. Frage dich selber, würdest du 1 Million im Lotto gewinnen, was würdest du damit machen? Die meisten Menschen würden wohl sagen, ich würde viel reisen, ich würde auch mein Vergnügen suchen, ich würde das ausgeben entsprechend. Und es gibt etliche Fälle, die haben das innerhalb eines Jahres verschleudert, vielleicht sogar noch Schulden gemacht, sind in Sünde gefallen, hastige Haft. Und der Mensch war nicht fähig, es wirklich sinnvoll zu benutzen. Also viele können mit plötzlich gewonnenem Geld nicht umgehen. Sie geben es für Unsinn aus und geraten dadurch ins Unglück. Viel besser ist es, Geld dauerhaft zu erarbeiten, durch eine ehrliche Arbeit und verantwortungsvoll einzusetzen. Man kann es zum Beispiel anlegen, sodass es konstant wächst. Früher hat man ein Sparkonto gehabt, heute ist es schwierig, muss man wieder andere Dinge sich überlegen. Man kann es auch spenden, man kann vielfältige Dinge machen, wenn man zu Besitz kommt, sodass es auch Segen bringt. Man kann es so ausgeben und verteilen, auch unter Bedürftige, dass es Frucht bringt für Zeit und Ewigkeit. Von daher freu dich doch, wenn du eine Arbeit hast, dass du kontinuierlich Geld verdienst und schiele nicht auf Lottogewinne und solche Dinge. Es geht ja auch immer auf Kosten von anderen, die da einzahlen und vielleicht nie etwas gewinnen. Also ich möchte jetzt nicht beurteilen, ob Lotto spielen zum Beispiel Sünde ist, aber es sind solche Dinge, die eben nichts jetzt mit dem Ameisenfleiß zu tun haben, von dem die Bibel sagt, dass darauf der Segen liegt. Dann noch der Vers 12. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Der junge Mann wartet seit Monaten auf das Ja-Wort seiner Geliebten. Vergeblich. Jetzt ist sein Herz traurig und bitter. Er wird krank vor Kummer, weil keine Reaktion kommt. Vielleicht weiß sie noch nicht einmal, dass er sie liebt. Hingehaltene Hoffnung. Aber wenn sie antwortet und es ein Ja ist, wie kommt da die Seele in Bewegung? Ich weiß nicht, wer das schon von euch erlebt hat. Genauso umgekehrt, das junge Mädchen, das vielleicht wartet, dass der Mann endlich reagiert. Hingehaltene Hoffnung und auch andere Dinge. Vielleicht Krankheitsnot. Man betet und betet und es wird nicht besser. Werde ich jemals wieder gesund? Werde ich wieder gehen können? Wird Gott den Krebs heilen? Werden die Medikamente wirken? Oder wenn man keine Arbeit hat, man rennt von Bewerbung zu Bewerbung, nirgends klappt es. Man kommt sich dann so unnütz vor. Ich war auch im Leben dreimal arbeitslos, ich weiß, wovon ich rede. Einmal hat man mir gesagt, wir können Sie nicht vermitteln, Sie müssen sich selber was aufbauen in Ihrem Beruf. Ich bin einfach halt nur Theologe. Das ist mir schwer vermittelbar. Und solche Dinge. Aber bring dein Anliegen zum Herrn. Bete zu ihm. Lass dich auch beraten von vollmächtigen Seelsorgern, die Lebenserfahrung haben. Habe ich auch gemacht. Und der Herr hat eine neue Tür aufgetan. Überstürze nicht, sondern warte, bis der Herr darauf antwortet. Also nicht erst beste Schritt tun, wo man denkt, jetzt aber schnell. Es kann eine unglückliche Ehe geben, wenn man dann den erstbesten Menschen praktisch heiratet, der gar nicht zu einem passt. Oder die erstbeste Arbeit annimmt, für die man gar nicht geeignet ist. Oder irgendwelche dubiosen Medizindinge, vielleicht sogar esoterische Mittel nimmt, bloß dass man wieder gesund wird auf jeden Preis. Nein, man muss erkennen, was der Zeitpunkt, was der Wille Gottes ist in all diesen Fragen. Der Herr weiß am besten, was gut für uns ist. Deshalb bringe Gott deine Wünsche im Gebet und warte, wie er darauf antwortet. Deshalb gilt, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und euch bitten, dass ihr dazu euch erhebt in Ehrfurcht vor Gott. Lieber Heiland, wir haben wieder vieles gehört aus deinem Wort. So viele wichtige Gedanken. Es geht immer wieder darum, dass wir auf dich vertrauen, auf deinem schmalen Weg wandeln, uns zurückhalten, demütig sind und keine Zungensünden begehen, geduldig sind. Ja, Herr, wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen immer wieder deine Gnade. So hilf jedem von uns, dir immer ähnlicher zu werden. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.